ist ja eigentlich eine ernste Sache. Ich kenne es aus meiner alten Gemeinde so, dass am Karfreitag gab es immer eine ganze Reihe von Leuten, die dann auch im schwarzen Anzug mit Krawatte schwarz, also wie zu einer Beerdigung, zum Gottesdienst gekommen sind. Und von daher ist dann manches Mal so die Frage, ja, wie fröhlich darf eigentlich so ein Karfreitag sein? Wie sehr darf man sich jetzt eigentlich freuen darüber, dass Jesus für uns gestorben ist? Oder müssen wir nicht alle ganz andächtig und ruhig werden und sein? Und ich habe mich dazu entschieden, es nicht so zu machen, heute zumindest von der Predigt her, und möchte mit einer kleinen Geschichte beginnen, die in diese Richtung geht, um die es heute auch in der Predigt geht, um das Thema von Schuld. Wer hat eigentlich Schuld? Und zwar fragt der Richter den Angeklagten, bekennen Sie sich schuldig? Und der Angeklagte antwortet dem Richter, das kann ich zurzeit noch nicht sagen, ich muss erst mal hören, was die Zeugen wissen. Als Menschen können wir schlecht mit diesem Thema von Schuld umgehen. Schuld ist etwas, was wir verdrängen, aber nicht haben wollen. Wir merken das im Alter, wenn Menschen älter werden und viel mit Schuld beladen mit sich rumtragen, wie das dann Stück für Stück die Fassade brockelt und ihr Leben oder die Schuld in ihrem Leben seine ganze hässliche Auswirkung zeigt. Schuld sind immer die anderen. Viele Menschen nehmen gerne eine Opferrolle ein, begeben sich freiwillig in eine unterlegene Position, nicht weil man sich dort wohlfühlt, aber weil es bequemer ist, die Schuld auf andere zu schieben, als zu sagen, welche Fehler der andere gemacht hat, als selber aktiv zu werden und an sich zu arbeiten. Und heute am Karfreitag möchten wir den Tod Jesu in den Fokus nehmen. Und auch dort die Frage stellen, wer hat denn eigentlich Schuld? Wer hat Jesus ans Kreuz gebracht? Warum ist eigentlich Jesus am Kreuz gestorben? Wenn wir die Biografie eines Menschen lesen, dann steht meistens das Leben des Menschen im Vordergrund. Was der Mensch getan hat, wo er Erfolg hatte, was bewundernswert an ihm war und was ihn zu der Person gemacht hat, die er letztlich gewesen ist. Steve Jobs, seine Biografie, ein richtig dickes Buch und beginnt von vorne und seiner Kindheit und seiner Adoptivfamilie und wie er sich auf den Weg gemacht hat, spricht von seinen Scheitern im Studium, Scheitern letzten Endes bei der Firma, um Jahre später dort wieder zurückzukommen und sie zum Erfolg zu führen. Aber über den Tod eines Menschen redet so eine Biografie relativ wenig. Es ist ein Kapitel unter anderen. In den vier Evangelien, die über das Leben von Jesus reden, nimmt der Tod Jesus selbst ungefähr ein Drittel in jedem Evangelium ein. Wenn man diese Zeit vom Sterben Jesu bis zu seiner Himmelfahrt nimmt, dann sind das im Markus-Evangelium sogar 60%. Der Tod Jesu ist das zentrale Ereignis der Weltgeschichte und lässt uns heute Morgen auch zusammenkommen. Wir sind hier zusammen, weil Jesus gestorben ist, ansonsten treffen wir uns ja freitags gar nicht. Und deswegen lasst uns mal an diesem Punkt stehen bleiben. Viele Menschen gehen gerne weiter von Jesus ist am Kreuz gestorben, aber er ist ja auch auferstanden. Und Karfreitag auszuhalten, den Tod Jesu, das ist etwas, was uns schwerfällt. Wir reden immer gern von Ostern, von dem Sieg und der Kraft und der Herrlichkeit. Aber Freitag, Karfreitag, der Tod Jesu, ist etwas, ja, was unangenehm ist, weil es um die Frage von Schuld geht. Wer hat Schuld? Und irgendwo vor den Toren von Jerusalem stehen an einem Freitagnachmittag drei Kreuze. Links und rechts hängen zwei Diebe. Und das mittlere Kreuz ist leer. Das Opfer ist bereits tot und wurde abgenommen. Nur ein Schild hängt noch an diesem Kreuz, auf dem steht Jesus von Nazareth, der König der Juden. Wer brachte Jesus ans Kreuz? Das Kreuz war ein Folterinstrument der Römer. Der die Macht hatte, über den Tod oder das Leben von Jesus zu entscheiden, war ein Mann namens Pontius Pilatus. Die geistlichen Führer des Volkes Israel, der Juden, waren die, die Jesus angeklagt hatten. Viele hatten ihre Finger im Spiel, wenn es um den Tod Jesu ging. Aber wenn wir versuchen, die Sache zu verstehen, ist es nicht mehr so eindeutig, ob die, die damals die Mächtigen waren, auch tatsächlich die Macht hatten. Wer brachte Jesus ans Kreuz? war das der Wille Roms, weil Jesus dabei war, eine Volksrevolte anzuzetteln? Ich meine, immerhin nannte man ihn ja dann Jesus Christus. Viele Menschen denken ja heute, dass Christus der Nachname war. Aber Christus ist nicht der Nachname von Jesus, sondern ein Begriff aus dem griechischen Christos abgeleitet, was so viel heißt wie der Gesalbte oder auf Hebräisch Messias. Der, auf den das Volk gewartet hat, auf den Gesalbten, der kommen wird, um Israel die Freiheit zu bringen. Und wenn wir in die Geschichte hineinschauen, dann war Jesus bei weitem nicht der einzige Christus, der in diesem Volk aufgetreten ist. Im ersten Jahrhundert gab es viele, die sich selbst zu einem Christus gemacht haben oder die vom Volk zum Christus gemacht wurden. Und auch wenn die Erwartungen zum Teil auseinandergingen, was so ein Christus denn machen wird im Volk, die Erwartungen der einzelnen politischen Parteien, der Pharisäer, der Sadduzäer, der Essener, jeder hatte so eine gewisse andere Vorstellung, aber in einem waren sich alle einig. Dieser Christus, der kommen wird, dieser Messias, der wird dem Volk, den Römern, Ärger machen. Und im Neuen Testament werden verschiedene Christusse erwähnt. In Apostelgeschichte 5 ist die Rede von einem Theudas, der von den Römern geköpft wurde. Oder es ist die Rede von einem Judas aus Galiläa, der zur Zeit der Volkszählung, also zu der Zeit, in der Jesus geboren wurde, einen Aufstand anführte und als der Christus galt, wo die Menschen ihre Hoffnung hineingesetzt hatten. Ein Geschichtsschreiber erwähnt, wie mit diesem Judas von Galiläa 2000 seiner Nachfolger, seiner Anhänger gekreuzigt wurden. Die Römer ließen in Galiläa die Kreuze stehen, um unmissverständlich klarzumachen, was passiert, wenn jemand meint, die Menschen dazu bringen zu können, ihre Hoffnung auf einen Messias zu setzen, um sich den Römern zu widersetzen. Judas kam aus Galiläa. Jesus wuchs in Galiläa auf. Jesus hat die Kreuze gesehen, an denen die Römer solche Menschen töten, die einem Mann folgen, der behauptet, der Messias zu sein. Insgesamt 18 Messias-Anwärter gab es in der Zeit Jesu und alle traf das gleiche Schicksal. Alle versuchten sie, die Römer mit Gewalt aus dem Land zu treiben. Alle strebten sie danach, Führer des Volkes zu werden und sie nahmen gern diesen Titel des Messias an. Nur einer nicht. Johannes berichtet, dass die Menschen Jesus dazu zwingen wollten, ihr König zu sein. Jesus war bei den Menschen, 5000 Männer, erwachsene Männer, zusammen mit Frauen und Kindern, an die 10.000 vielleicht noch mehr Personen, die ihn hören wollten, was er sagt, die merken, der Tag zieht sich hin und irgendwie langsam knurrt der Magen. Und Jesus gibt dieser Menschenmenge zu essen, aus 5 Broten und 2 Fischen. Die Reaktion des Volkes: diesen Mann brauchen wir als König. Wenn der das mit 5 Fischen und 2 Broten machen kann, was kann der machen, wenn wir dem ein paar Schwerter in die Hand geben? Was ist das für ein... Den brauchen wir. Das ist derjenige, dem wir unser Leben verschreiben können. Das ist der, der uns befreien wird. Aber was war die Reaktion Jesu? Er floh. Jesus floh vor dieser Menschenmenge. Er weigerte sich, dieser Idee der Menschen zu folgen. Er weigerte sich, seine Hand gegen Rom zu erheben. Er war für Rom vieles, aber sicherlich keine militärische Bedrohung. Aber wenn es nicht im Interesse Roms war, dass Jesus sterben musste, warum starb er dann? Wer brachte Jesus ans Kreuz? War es Pilatus, der Jesus ans Kreuz brachte? Der Job von Pilatus war relativ einfach, wenn man das so auf den Punkt bringen möchte. Sein Job war, diese kleine, unbedeutende Provinz irgendwo im Nahen Osten in Schach zu halten. Dass es dort keine Volksrevolte gibt, das, was heute so diese Region des Nahen Ostens und das Öl, was dort zu finden ist, das war zur Zeit Jesu nicht das Öl, das hat die Römer relativ wenig interessiert, aber was es dort gab im Nahen Osten Richtung Ägypten runter, war Weizen. Das war die Kornkammer von Rom. Und Rom hatte ein Interesse, dass die Lebensmittelversorgung nicht unterbrochen wird. Und der Job von Pilatus war, das Volk in Schach zu halten. Und Pilatus tat das mit aller Härte. In Lukas 13 wird berichtet, wie er eine Gruppe von Pilgern aus Galiläa im Tempel töten ließ und ihr eigenes Blut mit dem Blut ihrer Opfer, das sie dort darbrachten, vermischte. Der Tempel, das religiöse Heiligtum. Pilatus hat sich einen feuchten Dreck um das Volk der Juden geschert und hat ihren Glauben mit Füßen getreten.
Es war kein Mann, der versucht hat, irgendwie da zurechtzukommen, um gute Beziehungen zu bauen, um dort irgendwie auf freundschaftlicher Ebene gemeinsam vielleicht noch einen gemeinsamen Konsens zu finden und in all dem Für und Wider doch ein Stückchen weit der Region etwas Gutes zu tun. Pilatus interessierte sich überhaupt nicht um die religiösen Gefühle des Volkes. Sein einziges Interesse war, seine Macht zu sichern und in Rom einen positiven Eindruck zu hinterlassen. Und seine Herrschaft, auch das können wir in Geschichtsbüchern nachlesen, war geprägt von Bestechung, von Beleidigung, Raubüberfällen, von Grausamkeit. Pilatus war abhängig vom Kaiser in Rom. Und er hatte ein Problem, denn sein engster Vertrauter, ein Mann aus dem Senat, wurde vor kurzem umgebracht, weil er in Verdacht stand, Verrat zu üben gegen den Kaiser. Seine Zukunft war unsicher. Das, was Pilatus wollte, war einfach Ruhe zu halten und möglichst die Gunst des Kaisers zu gewinnen. Und nun wird Jesus zu ihm gebracht mit dem Vorwurf, dieser Mann hetzt das Volk auf. Die religiösen Führer wussten ja ganz genau, was Sache war. Und sie übten Druck auf Pilatus aus. Und sie wussten, wenn sie diesen Hebel in Gang setzen, dieser Mann hetzt das Volk dazu auf, dass es keine Steuern mehr zahlt. Dieser Mann ist kein Freund Roms. Und wenn du diesen Mann am Leben lässt, dann bist auch du kein Freund von Rom. Sie trafen genau den wunden Punkt. Sie waren ja nicht blöd. Aber Pilatus widersetzte sich den Hohenpriestern, nicht weil ihm Jesus am Herzen lag, nicht weil er Mitleid mit ihm hatte, sondern weil er sich den Hohenpriestern immer widersetzte. Weil er wusste, wenn er das tut, was sie wollen, nimmt seine Macht ab und ihre Macht zu. Was Pilatus tat, war zu versuchen, diesen Fall loszuwerden. Und er überlieferte Jesus an Herodes und sagte, entscheide du, der kommt aus Galiläa, das ist deine Sache. Herodes wollte das auch nicht entscheiden und schickte ihn wieder zurück. Der Plan von Pilatus ging nicht auf. Und so stellte er schließlich das Volk vor die Wahl. Wen wollt ihr haben? Wollt ihr Jesus frei haben oder wollt ihr Barabbas frei haben? Barabbas übrigens, wenn wir auch da hineinschauen, so wie Pilatus ihn bezeichnet, aus dem Griechischen heraus, trägt einen Begriff, der für die Christusse dieser Zeit gebraucht wurde. In der Apostelgeschichte taucht er wieder auf. Barabbas war so einer, von dem die Leute dachten, das ist derjenige, der uns befreien könnte. Und Herodes fordert das Volk auf und schließlich wäscht er seine Hände in Unschuld, um zu sagen, mit all dem habe ich ohnehin gar nichts zu tun. Aber für ihn geht es nicht um Menschen, sondern darum, die Oberhand zu behalten. Die Oberhand gegenüber den Priestern, die Oberhand gegenüber dem Volk. Was er zu verhindern versuchte, war, dass dieser Jesus einen Aufstand losbricht. Und die Motivation seines Urteils war eher eine Mischung aus Sorge um seine Karriere, um die öffentliche Sicherheit. Es war ein politisches Manöver und es ging ihm schlicht um sein Überleben. Pilatus will dieses Urteil eigentlich gar nicht. Ihm ist ziemlich egal, was mit Jesus wird. Aber wenn Pilatus nicht derjenige war, der ein Interesse daran hatte, dass Jesus sterben sollte, wer war es dann? Wer wollte, dass Jesus ans Kreuz geht? Waren es die Pharisäer, die hohen Priester, die politische und geistliche Führerschaft des Volkes Israel? Ich meine, immerhin haben sie Jesus verhaften lassen. Einer von ihnen, so wird berichtet, sagte, dieser Jesus vollbringt so viele Wunder und wenn wir nichts gegen ihn unternehmen, wird bald das ganze Volk an ihn glauben. Ihre Sorge war nicht ein Rabbi, der durch das Land zog und gegen die religiöse Führerschaft polemisierte. Ihre Angst bestand darin, ihre Macht über das Volk zu verlieren. Sie wussten genauso gut wie Pilatus, dass Jesus keine militärische Bedrohung für sie war. Für sie lag die Bedrohung vielmehr darin, dass Jesus ihr religiöses Zentrum in Frage stellte, den Tempel. Dass die Opfer, von denen Jesus redet, dass es nicht die Opfer sind, die im Tempel zu bringen sind. Dass die Gegenwart Gottes der ganzen Welt offen steht. Und sie versuchten, irgendeinen Grund zu finden, um ihn zu verurteilen, um ihn loszuwerden. Mitten in der Nacht, bevor irgendwie vielleicht noch jemand mitbekommt von dieser Verhandlung, wollten sie beschließen, dass Jesus sterben sollte. Und sie ließen in einem Scheinprozess verschiedene Zeugen aufmarschieren, die alle irgendetwas gegen ihn vorbringen sollten, was letzten Endes dazu führt, dass sie ihren Urteil sprechen können, dass dieser Mann den Tod verdient hat. Sie hatten nur ein Problem. All die falschen Zeugen, die sie aufgerufen hatten, all diejenigen, die vorne standen und sagten, was Jesus nicht alles getan haben sollte, sie widersprachen sich untereinander, sodass sie ihn nicht verurteilen konnten. Auch die religiösen Führer waren letzten Endes nicht die, die Jesus ans Kreuz brachten. Sie wollten es gerne, aber sie schafften es nicht. Wer brachte Jesus ans Kreuz? Gehen wir nochmal zurück zu Pilatus. Dort gibt es eine ganz entscheidende Szene. Wenn wir in das Leben von Jesus sehen, dann sehen wir, dass er dem Volk gegenüber nie als Messias aufgetreten ist. Und in dem einen Moment, in dem Petrus in Markus 8 sagt, du bist der Christus, ist die Antwort Jesu auf die Aussage von Petrus, erzähl es niemandem weiter. Wenn Jesus nur einmal vor dem Volk gesagt hätte, ich bin der Messias, ich bin der, auf den das ganze Volk wartet, das Volk wäre ihm gefolgt, zumindest ein großer Teil davon. Sie hätten zu den Waffen gegriffen und sie wären für ihn in den Tod gegangen. Erst eine Woche zuvor, an Palmsonntag, hatte er diese eine Gelegenheit gehabt, als König einzuziehen nach Jerusalem. Aber er tat es nicht. Er kam nicht auf dem hohen Ross als streitbarer, tapferer Held, als Krieger, als derjenige, der den Anspruch ausübt und sagt, und ich bin jetzt der König, der euch hier aus dieser Misere befreien wird. Sondern er kam in Niedrigkeit auf einem Esel geritten, sanftmütig, von Herzen demütig. Er wollte nie ihr Anführer sein und sich nicht zum König machen lassen. Aber jetzt, wo er vor Pilatus steht, wo das Volk nicht mehr da ist, wo sich keine Armee erheben kann, um ihn zu verteidigen, wo man ihn nicht in seiner Aussage als militärischen Führer des Volkes hätte missverstehen können, dort, wo es für ihn zu spät war, nochmal gerettet zu werden, dort antwortet er auf die Frage, die Pilatus ihm stellt, bist du der König der Juden? Mit einem Ja, das bin ich. Es ist so, wie du sagst, ich bin derjenige, auf den die, die da vorne, die da draußen stehen und die all von all dem, was wir hier reden, nichts mitbekommen. Ich bin der, auf den sie warten. Ich bin ihr König. Als das Volk ihn zum König machen wollte, schwieg er. Aber in dem Moment, wo er hätte schweigen können und ihm das Kreuz erspart geblieben wäre, machte er seinen Mund auf. Und er wusste ganz genau, was die Konsequenz seiner Antwort war. Und genau die gleiche Zeit, in der gleichen Zeit, kurz zuvor, bei den hohen Priestern, sie sammelten diese Anschuldigungen gegen Jesus, diese falschen Zeugen, die sich widersprachen. Es wäre gut für ihn verlaufen in dem Prozess, hätte er geschwiegen. Aber er schwieg nicht. Wir alle kennen ja so diesen Moment, wo wir meistens im Nachhinein denken, da hättest du besser die Klappe gehalten. Jesus kannte diesen Moment auch. Und er wusste ganz genau, jetzt ist nicht die Zeit, die Klappe zu halten. Er unternahm keine Anstrengung, die falschen Zeugenaussagen, die falschen Anklagen zu korrigieren, zu sagen, das ist alles, er hat einfach nichts dazu gesagt. Aber auf die Frage, bist du der Messias, antwortete er mit einem Ja, ich bin es. Und nicht nur das, er sagte, und ihr werdet den Menschensohn sehen, auf den Wolken kommen. Er gebrauchte ein Bild aus dem Alten Testament, um dieser religiösen Führerschaft zu verdeutlichen. Jetzt seht ihr Gottes einzigartige Weise in mir gegenwärtig. Ich bin der Christus. Nicht die Pharisäer fanden einen Grund, um Jesus zu verurteilen. Jesus selber lieferte ihnen das, was all ihre falschen Zeugen nicht liefern konnten. Es waren nicht die Römer, es waren nicht die religiösen Führer und es war nicht Pilatus. Es war Jesus selbst, der sich das Urteil sprach, dass er ans Kreuz geschlagen wurde. Wie krass ist das? Jesus selbst wählte diesen Weg. Jesus hätte kämpfen können. Er war jung. Er hatte Charisma. Die Menschen wären ihm in den Tod gefolgt. Einer seiner Jünger zückte in diesem Moment der Verhaftung das Schwert. Und es wären viele gewesen, wenn er gesagt hätte, tut das. Er hätte mit den hohen Priestern gemeinsame Sache machen können. Was hätte er erreichen können, wenn nicht ein Hügel irgendwo im Bauernland, ja, also Galiläa, das ist in Israel damals ungefähr so gewesen, wenn man heute sagt, naja, der kommt von der Alp. Da ist so ein bisschen Mitleid mit drin. So ein bisschen, ja, Volksschulniveau. Kommt jemand von der Alp? Der Herr segne euch. Entschuldigung, Rainer. Was hätte er erreichen können, wenn nicht die Hügel in Galiläa, der Segen Nezareth, sein Gebiet gewesen wäre, in dem er verkündigt hätte, sondern der Tempel in Jerusalem, dort, wo Menschen sich sammeln, die wollen, dort, wo Menschen sind, die Macht und Einfluss haben. Aber Jesus wählte den See als Auditorium und nicht den Tempel. Jesus hätte einen Deal mit Pilatus abschließen können. Er hätte sagen können, pass mal auf, diese geistliche Führerschaft in diesem Volk, die hat's nicht drauf, die bringt's doch nicht. Aber du und ich, pass mal auf, lass uns zusammentun. Wir zwei können diese Gegend hier rocken. Du willst deine Macht sichern? Kein Problem. Deine Macht interessiert mich nicht. Mich interessiert, wie ich dieses Volk befreien kann, wie ich dieses Volk retten kann. Und lass uns mal schauen, wo wir hier gemeinsam eine Sache machen können. Jesus hätte die geistliche Führerschaft in Israel absetzen können mit der Hilfe von Pilatus. Er hätte das Römische Reich von innen aus verändern können. Er hatte dieses Potenzial. Jesus hätte seinen Vater, so sagt er, bitten können, ihm seine Engel zu senden, dass sie ihn befreien. Ein letztes Wunder. Ein letztes Mal. Diese Gottessohnschaft offenbaren und zeigen. Aber letztlich stand Jesus da, einsam, verlassen und verletzlich und sagte zu sich selbst, ich weiß, was ich tun muss und ich werde nicht kämpfen und ich werde nicht weglaufen und ich werde nicht verhandeln und ich werde niemanden mit himmlischem Glanz blenden. Ich werde sterben. Und dann betet er, Vater, nicht was ich will, nicht mein Wille, sondern dein Wille, das, was du über meinem Leben geplant hast, soll geschehen. Er wusste, dass die Aufgabe des Messias nicht darin bestand, zu erobern, sondern aus Liebe zu den Menschen zu sterben. Josef hat eingangs diese Worte gelesen, Jesaja 53, Vers 5. Fürwahr, er ist der, der getragen hat. Wir reden gern von der Herrlichkeit von Ostern, von dem Sieg und der Auferstehung und von der Kraft und Vollmacht, die in Jesus ist. Aber die Bibel kennt noch ein anderes Bild. Wir nehmen die 7 Ich-Bin-Worte aus dem Johannesevangelium und sagen, Jesus sagt, ich bin die Tür, du musst nur zu Jesus kommen und er öffnet dir die Tür in ein neues Leben. Die Bibel sagt, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn wir bei ihm sind, dann haben wir einen Weg, den wir gehen können. Aber die Bibel sagt auch in den Psalmen über den Messias, ich bin ein Wurm. In Jesaja 53 wird berichtet, dass Jesus derjenige ist, der kein Ansehen und keine Persönlichkeit hatte, die uns gefallen hätte. Jesus wusste um seine Hoheit, aber er wusste auch, dass der Weg nach oben, nach unten führt. Er wusste, dass die Aufgabe des Messias darin bestand, aus Liebe zu den Menschen zu sterben. Vielleicht kommen wir an dieser Stelle ganz einfach auf diesen einen geschichtlichen Punkt. Jesus starb für das Leben anderer Menschen, nicht nur im geistlichen Sinne, sondern auch ganz praktisch. Er wusste, wenn er nicht sterben würde, würde Barabbas sterben. Er starb für ihn. Er wusste, wenn er seine Nachfolger zum Kampf auffordern würde, dann würde es ein blutiges Gemetzel geben mit Hunderten von Toten. Und er starb für jeden einzelnen von ihnen an ihrer Stelle. Er wusste, wenn er weglaufen würde, würden sie seine Jünger töten. So funktionierte das damals. Er starb für jeden einzelnen von ihnen. Er wusste, wenn er einen Aufstand macht, würde Rom gegen Jerusalem marschieren. so wie es 50 Jahre später dann tatsächlich passiert ist. Er starb letztlich für all die Menschen, die von ihm enttäuscht waren, die gehofft hatten, er würde sie befreien und gerufen haben, kreuzige ihn. Aber nicht nur damals, sondern auch für uns heute. Und hier schließt sich jetzt wieder diese Frage am Anfang nach dem Thema der Schuld. Die einfache historische Wahrheit ist, dass die Sünde, die menschliche Finsternis in uns, Jesus ans Kreuz gebracht hat, die ihn dazu bewegt hat, diesen Weg zu gehen. Und er wusste, dass das Kreuz durch seinen Tod nicht ein Symbol für Sünde und Tod sein wird, sondern für die erlösende Liebe Gottes. Er kannte den Preis der Erlösung, die unsere Schuld beseitigt, und er war bereit, diesen Preis zu zahlen. Selbst als er am Kreuz hing, wurde ihm das Leben nicht genommen. In Johannes 19, Vers 30 gibt es ganz unscheinbar ein paar Worte, in denen es heißt: Und dann neigte er den Kopf und starb. In den allermeisten Fällen ist es andersrum. Der Mensch stirbt und neigt dann seinen Kopf. Jesus wurde das Leben nicht genommen. Er gab es. Freiwillig für dich und für mich. Es waren nicht die Nägel, die Jesus am Kreuz hielten, sondern seine Liebe zu uns. Egal ob Römer, Pilatus, die religiösen Führer des Volkes, Jesus überdauerte jede dieser Gruppe, jede politische und religiöse Macht, die seither in Erscheinung getreten ist. Aber nicht nur das, er überlebte sie nicht nur, er überliebte sie. Das, was im Beginn der Menschheitsgeschichte durch den ersten Adam im Garten begann, als die Schuld auf die Menschheit kam und die Schuld den Mensch von Gott trennte, fand in Jesus, der auch an der Stelle der zweite Adam genannt wird, wieder in einem Garten sein Ende, in dem Jesus sagte: Ich werde sterben. Dass Jesus starb, war seine Entscheidung und nicht die eines anderen Menschen. Und schon vorher verkündigte Jesus und sagte: Ich bin der gute Hirte und ich gebe mein Leben für die Schafe. Niemand wird mein Leben nehmen, sondern ich gebe es freiwillig. Ich habe die Macht und die Freiheit, Leben zu nehmen und zu geben. Jesus gab sein Leben für dich und für mich freiwillig und aus Liebe. Am Tod Jesu hat keiner Schuld. Der Tod Jesu klärt die Frage von Schuld ein für allemal. Dass Jesus am Kreuz starb, tat er nicht, um unser Gewissen zu beruhigen, dass wir sagen können: Okay, wir sind die Schuld los und jetzt können wir fröhlich vor uns hinleben, sondern er starb am Kreuz, um uns diese Beziehung, die durch die Schuld getrennt wird, diese Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Und genau das darf und soll unser Leben frei machen. Frei, weil wir nicht in Abhängigkeit stehen. Wir dürfen frei sein, nicht unter einem Druck zu stehen von irgendeinem Menschen. Was irgendjemand von dir erwartet, was deine Nachbarn von dir halten und denken, was dieser oder jener denkt, was die Gemeinde von dir erwartet, vielleicht wo du denkst, was die Gemeinde erwartet, dass irgendjemand irgendeine Erwartung an dich hat. Jesus macht uns frei von diesem Druck und er sagt: Nein, es geht um was anderes. Es geht darum, dass deine Beziehung zu deinem Vater im Himmel wiederhergestellt ist. Es geht darum, dass der Vater im Himmel dich liebt und dass ich dich liebe. Und dass ich mir wünsche, dass du zu mir kommst und all das in deinem Leben, was dich trennt von dieser Beziehung zum Vater im Himmel, dass du mir das bringst ans Kreuz. Denn dort habe ich diese Schuld getragen. Deine Vergangenheit, all das Schlechte, die schlechten Angewohnheiten, deine Jugendsünden, die du gut versteckt in einer Box hältst, all das Negative. Und weißt du was? Nicht nur das, was war, sondern auch das, was kommen wird. All das, ich nehme es, ich packe es ein und ich lade es auf meine Schultern. Und ich möchte dich frei machen, frei von jedem Druck, dass du die Liebe des Vaters im Himmel für dich erleben kannst, der dich über alle Maßen liebt, der sich sehnt nach dir, nach Gemeinschaft mit dir. Ich mach dich frei, weil ich dich liebe und weil ich mir wünsche, dass wir gemeinsam dieses Leben, das Gott gibt, verbringen können in alle Ewigkeit. Dass du ein Leben führen darfst, in der liebenden Hand des Vaters. Und dieses Angebot Jesu, diese ausgestreckte Hand dürfen wir jeden Tag neu ergreifen und dürfen unsere Hand in seine Hand legen und dürfen sehen, dass sein Weg ans Kreuz für mich geschehen ist. Nicht, dass mein Gewissen ruhiger wird, sondern dass ich in eine lebendige Beziehung zu einem lebendigen Gott treten darf. Ob wir akzeptieren können, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist oder nicht, ist nicht so wichtig. Der Punkt ist, er hat's getan. Und er hat es für dich getan. Und selbst wenn du der einzige Mensch auf der Welt gewesen wärst, er hätte deine Schuld auf sich genommen, damit du frei sein kannst. Weil er weiß, was Schuld in dem Leben eines Menschen anrichtet. Weil er sich selber unter die Schuld der Menschheit gestellt hat. Und er hat es getan, weil er weiß, dass ein Leben in Freiheit so viel besser ist. Frei davon, anderen etwas beweisen zu müssen. Wie viele Menschen sind darin gefangen, sich permanent gegenüber anderen zu beweisen? Ihren Kollegen, ihrem Chef, ihrem Pastor gegenüber. Schau mal, wie toll ich bin. Ich habe die Woche jeden Tag gebetet. Und ich habe nur ein halbes Mal gesündigt. Wow. Das beeindruckt weder Gott noch andere Menschen vielleicht. Aber jeder halbwegs vernünftige Mensch weiß auch, dass da irgendwas faul ist. Ein alter Dozent bei uns auf der Bibelschule hat einmal erzählt von einem älteren Geschwisterpaar in der Gemeinde, so um die 50 rum, die gesagt haben, und wir sind jetzt so in diese vollkommene Heiligung als Ehepaar durchgedrungen. Und wir haben alles Negative und alles Schlechte abgelegt. Und wir leben nicht mehr nur als Mann und Frau zusammen und all dieses Thema Sexualität und all diese Dinge. Aber wir sind frei davon geworden, wir sind los davon geworden. Und der Herr hat uns gereinigt und befreit und haben wunderbares erzählt, wie sie zusammenleben als Bruder und Schwester im Herrn. Das Blöde war nur, dass ein halbes Jahr später sich ein Nachzögling angekündigt hatte, von dem sie nicht mehr gedacht haben, dass er noch kommen wird. Wir versuchen, Menschen zu beeindrucken. Aber darum geht es nicht. Wir müssen niemanden beeindrucken. Wir müssen zu Jesus gehen. Wir müssen nichts vorweisen, was wir haben können. Wir dürfen frei davon sein, so wie andere meinen, dass wir sein müssten. In der Hoffnung, dass wir dann akzeptiert werden, wenn ich nur bin. Ja, bei Jugendlichen sagt man immer, wenn du nur die Nikes hast, wenn du nur, bei uns damals waren es die Levi's Jeans, die man tragen musste, ansonsten warst du irgendwie komisch. Wir alle haben dieses Verhalten, wo wir versuchen, dazuzugehören. Jesus macht uns frei davon. Frei davon, sein zu müssen, wie die anderen, in der Hoffnung eben akzeptiert zu werden. Frei davon, negativ über andere zu reden, andere zu verurteilen oder zu kontrollieren. Dinge im Griff haben zu müssen. Jesus möchte uns frei machen. Und diese Freiheit liegt im Tod Jesu. Und wenn wir jetzt gemeinsam auch im Anschluss das Abendmahl feiern, wenn wir an diesen Tod Jesu gedenken, an das, was er am Kreuz für uns bewirkt hat, was er getan hat für uns, dann möchte ich dich einladen, heute Morgen vielleicht ganz neu deine Entscheidung festzumachen. Vielleicht heute Morgen zum ersten Mal, vielleicht auch zum 100. Mal, vollkommen egal. Das, was Paulus den Korinthern schreibt, als er ihnen ein paar Gedanken zum Abendmahl weitergibt, sagt er unter anderem, seid euch darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst, und wenn ihr aus dem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis dass er wiederkommt. Das heißt, das Abendmahl ist nicht nur Ausdruck dieses Bundes, den Jesus mit uns schließen möchte, sondern es verkündigt diesen Bund. Es ist ein öffentliches Bekenntnis, dass wir zu Jesus gehören. Das Abendmahl ist die Verkündigung dessen, dass Jesus für uns gestorben ist. Es geht nicht um ein schönes Ritual. Wir feiern das Abendmahl nicht, weil es ein mystisches Geheimnis hat, sondern wir verkündigen damit den Tod Jesu, dass ihm das Leben nicht genommen wurde, sondern dass er es gegeben hat. Wir haben hier zwei Tische aufgebaut und ich möchte euch einladen, an diese Tische zu kommen, das Abendmahl zu nehmen in diesem Bewusstsein, zu sagen, Jesus gab sein Leben für mich, nicht heimlich, sondern öffentlich. Und ich möchte mich heute Morgen öffentlich dazu stellen, dass Jesus für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Dass er all das Schlechte in meinem Leben getragen hat, um mir Hoffnung zu geben. Und Herr Jesus Christus, wenn wir heute Morgen hier zusammen sind, dann sehen wir, dass du am Kreuz von Golgatha gestorben bist. Nicht, weil irgendeine Macht es wollte, sondern weil du es wolltest. Und nicht, damit wir ein ruhiges und reines Gewissen haben dürfen, sondern dass wir frei sein dürfen. Dass wir heil sein dürfen. Und wenn wir heute Morgen das Abendmahl nehmen, dann wollen wir es tun in diesem Bewusstsein, dass du für uns gestorben bist, um uns frei zu machen. Dass du für uns gestorben bist, um uns zu heilen, unsere körperlichen Gebrechen zu heilen, aber auch unsere seelischen Gebrechen zu heilen. All das Negative, all das Schlechte, was da ist, zu nehmen und dich darin zu verherrlichen, dass wir zum Vater kommen dürfen und diese Liebe, die er für uns hat, in seiner Fülle empfangen dürfen. Dafür ehren wir dich und preisen wir dich. Amen.